Thema Empfangen ist die Antwort auf das Gebet. Ich spreche den ganzen Monat August über das Thema Gebet, und das Gebet ist ein Schlüssel für das geistliche Leben. Und am Mittwoch hatten wir das Thema, wie betet man um Heilung? Auch da ganz konkret. Gott hört konkrete Gebete. Und dann, wir haben ja am Anfang des Monats gehabt, Gott erfüllt meinen Mangel. Gebet ist ein Ausweg, und er bittet Großes vom Herrn und so weiter. Gott hört dein Gebet. Das sind so die Themen, die wir hier gehalten haben. Die sind alle im Internet nachzuhören. Ich lade dich ganz herzlich ein, höre diese Themen nochmals nach. Ich lade dich auch ganz herzlich ein für den Sonntag, den 12. August. Da wird Josef Hetschkok abends sein, um 19 Uhr bei uns. Josef Hetschkok ist kein Unbekannter. Er hat ein gutes Thema für, vor allem für Gläubige. Höre die Stimme Gottes. Und ja, das wird das Thema sein abends, aber morgens haben wir auch Gottesdienst. Und da solltest du auch kommen und hören. Und das Thema wird sein, wenn Gott dein Partner ist. Und jetzt bin ich beim Thema hier. Empfangen ist die Antwort auf das Gebet. Nach der Bibel ist das Gebet erst fertig und komplett, wenn es erhört worden ist, wenn wir das bekommen, worum wir Gott gebeten haben, oder auch die Lösung bekommen haben. Also erst das, die Erhörung des Gebetes ist die Abrundung und ja, die Vollendung des Gebetes. Wenn wir das empfangen, worum wir gebeten haben, beides, Bitten und Empfangen, gehören zusammen. Wenn man anklopft, dann wird die Tür geöffnet. Also das ist, die offene Tür ist das Ergebnis dann des Klopfens. Oder wenn man sucht und findet, das Finden ist das Ergebnis des Suchens. In Johannes Kapitel 16, Vers 24 sagt Jesus, bittet, so werdet ihr nehmen. Ohne Bitten gibt es keine Erhörung, aber Erhörung ist die Antwort auf das Bitten. Empfangen, sich beschenken lassen und nehmen, was wir gelernt haben. Die meisten Leute können nicht nehmen. Sie bitten und betteln und klopfen an und suchen und finden doch nichts. Wenn Gott ein Gebet erhört, dann sagt er Ja zu meinem Leben, zu meiner Bitte. Ein Nein auf eine Bitte ist keine Gebetserhörung. Wenn ich also bete und nichts passiert, dann ist es etwas faul, und da sollten wir darüber nachdenken. Am Mittwoch werde ich zu diesem Thema Gebetshindernisse sprechen, also solltest du dieses Thema dann auch anhören, warum Gott manchmal Gebete nicht erhört und was der Grund ist für unerhörte Gebete. Beten ist ein positives Gespräch mit Gott, mit seinem Schöpfer und mit seinem Vater im Himmel. Wenn Gott ein Gebet eines Kranken erhört, dann wird der Kranke gesund oder es wird besser mit ihm werden, wie wir am Mittwoch gehört haben. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das heißt nicht, dass er sofort gesund wird, aber nach und nach, es wird immer besser und besser. Alles andere, wenn es keine Reaktionen, keine Antwort gibt, dann ist es nur eine billige Vertröstung und Opium fürs Volk, würde man sagen. Und so weiter, die Leute nur bei Stange zu halten. Aber ein erhörtes Gebet hat immer die gewünschten Resultate, die Ergebnisse, das, was ich mir wünsche. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist die Antwort aufs Gebet. Bitten und Empfangen ist mein Thema. So, und wenn wir mal nicht bekommen, was wir uns wünschen oder bitten, dann sollten wir Gott fragen, was hindert und verhindert meine Gebete? Was steht zwischen dir und mir im Weg? Was blockiert es? So, Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer. Auch hier eine Wegweisung, ein Wegweiser, wie bete ich richtig? Geh in deine Kammer. Was ist diese Kammer? Geh in dein Inneres, in deinem Herzen. Geh zu dir selbst. Und dann sagt Jesus, schließ die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Gottes Wille ist, dass wir Gebet nicht öffentlich austreten und öffentlich zeigen den Menschen, so wie die Moslems oder wie die Juden, dass man sieht, guck mal, das ist ein Frommer, der betet. Es mag vielleicht den Menschen imponieren, aber nicht Gott. Gott will im Verborgenen sich offenbaren, hineingehen, allein sein mit Gott und dann die Tür zumachen, damit nichts Zudringliches hereinkommt und uns blockiert. Ich weiß, das ist manchmal sehr leicht gesagt, verstehst du, schließ die Tür zu. ich habe mal gefastet und gebetet. Und was ist passiert? Meine Mutter hat noch nie so gut gekocht wie an diesem Tag, als ich gebetet und gefastet habe. Da sollte sogar die Schlüssellöcher verstopfen und die Rillen verstopfen, Ritze verstopfen, damit du ja nicht versucht wirst. Und ich weiß, was das für eine Anfechtung ist. Meine Mutter brutzelt dort und kocht und ich faste. Ich faste. Ist das nicht leicht? Gott will, dass wir leicht beten und einfach beten, einfach uns zurückziehen, uns Zeit nehmen, am besten in eine Berghütte, wo du ganz allein bist und mit Gott reden kannst. Wenn etwas offen bleibt, da kommen Belanglosigkeiten, da kommen Gedanken, schleichen sich ein und so weiter. Und unser Inneres wird verunsichert oder wir werden abgelenkt. Sogar eine kleine Fliege kann dich ablenken. Also, weißt du, diese ganzen beiläufigen Dinge oder offenkundige Dinge, die plötzlich in unseren Gedanken hineinkommen. Es ist also sehr wichtig, zuerst mal auch die Gedanken frei werden lassen, dass man nicht abschaltet und dass man nicht immer an das denkt und an jenes denkt. Also eigentlich ist es wichtig, zuerst einmal sein Inneres zu lösen von allen irdischen Gedanken und dann mit dem Herrgott, dem Vater im Himmel reden. Der Teufel versucht uns immer wieder, unsere Sinne zu versuchen. Da riecht es etwas, da hörst du etwas, da siehst du etwas und dann spürst du etwas und das lenkt uns alles ab. Wir sollen also ganz allein mit Gott sein, ohne unsere Sinne. Unsere Sinne sind Trugbilder und stören unser Gebet. Deshalb schließt die Tür zu im Dunkeln eigentlich. Gott wohnt im Dunkeln, steht in der Bibel einmal. Die Stiftshütte, ein Ort im Dunkeln. Die Türe muss also geschlossen werden. Das heißt also, wir müssen den Sinnen widerstehen. Das Gebet ist eine rein geistige Arbeit. Allein mit dem Vater zu sprechen, allein zum Vater aufzusteigen und dann aus dem Herzen heraus zu beten, im Stillen, ohne Stress und ohne Hektik und ohne die Uhr, dass wir nicht auf irgendetwas aufpassen und achten müssen. Ich will mit Gott reden. Dein Vater, hat Jesus gesagt, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Zu einem echten Gebet brauchen wir ein reines Herz, keine negativen Gedanken, eigentlich alles loslassen und dann erst ins Heiligtum gehen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn du zum Opfer, dein Opfer bringst und bevor du das Opfer opferst und merkst, da ist etwas, geh und bereinige die Sache und dann bete erst richtig. Also zu einem echten Gebet brauchen wir ein reines Herz, bereinigte Verhältnisse, gelöst sein, entspannt sein. Verkrampfte Menschen können nicht richtig beten. Denn das Gespräch mit Gott verlangt die höchste Konzentration. Denn wir sprechen mit unserem Schöpfer. Und da sollten alle Hintergedanken aus unserem Herzen ausgemerzt werden. Wir sollten von allem Möglichen loslassen und uns lösen, damit wir Raum und Zeit überwinden und dann zum Vater sprechen. Bevor wir vernünftig beten, sollten wir zuerst wissen, wofür wir beten sollen. Dass wir uns festlegen und wie wir beten sollen. Und ich glaube, das Vater Unser ist da so eine schöne, wunderbare Regel, ein Outline, ein Umriss. Wie betet man? Zuerst mal betet Gott an und Gott lobt man Gott und preist man Gott. Und dann, lieber Gott, denk auch das und dies und jenes. Ich brauche auch das tägliche Brot, auch das tägliche Wasser und vieles andere mehr. Wir dürfen für alles beten, grundsätzlich. Für alles, und da meine ich alles, was wir uns wünschen, was wir träumen, was wir denken, es muss nur mit Gott übereinstimmen. Und es darf nicht gegen den Willen Gottes sein. Hier eine Geschichte, und das hat mich sehr tief bewegt, diese Geschichte. Ich kenne diese Person persönlich und ich weiß, dass was da passiert ist, dass es nicht in meiner Gemeinde passiert, aber ich weiß, wie und wo es passiert ist. Da war eine Frau in einem charismatischen Gottesdienst. Dann sagte sie, Pastor, eine Schwester in unserer Gemeinde ist krank und hat Schmerzen, liegt im Sterben. Lasst uns Gemeinde für sie beten. Und die Gemeinde betete für diese Schwester. Und am nächsten Tag ging es der Schwester besser, denn das Gebet hilft. Und das Gebet wird auch immer helfen. Mit der Schwester wurde es besser mit ihr. Und dann besucht die Frau, die Schwester, diese sterbende oder schwerkranke Frau, die Besserung erlebte. Und die war immer noch schwach. Und dann sagt die Schwester in der nächsten Gebetsversammlung wieder, oh Gemeinde, lasst uns wieder für unsere Schwester beten. Ihr geht es nicht so gut. Es geht immer noch so schlecht mit ihr. Lasst uns für sie beten. Und die Gemeinde betet. Und da kommt ein Fremder im Gottesdienst, also der nicht zu der Gemeinde gehörte. Und die beten und plötzlich bringt er eine Prophetie, eine ganz merkwürdige Prophetie. Und jetzt ist sie aus meiner Hand entrissen und wird sterben. Ich muss vorstellen, das war ein Schock für die Gemeinde. Und jetzt ist sie aus meiner Hand entrissen, weil sie das zweite Mal gebeten haben und alle die Hände wieder hochgehoben haben und wieder den Namen des Herrn angerufen haben. Und dann diese Prophetie, diese Botschaft, so merkwürdig. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht was nicht richtig. Und innerhalb von 3 Tagen war sie tot und starb sie. Verstehst du? Sie ist jetzt meiner Hand entrissen. Weil Gott wollte vielleicht, dass sie schwach bleibt und nicht so vollkommen gleich wiederhergestellt wird. Viele Christen haben keine Ahnung über Gottes Pläne. Und sie beten drauf los und haben keine Erkenntnis. Eigentlich sollte man fragen, was ist der Wille Gottes? Weißt du, Gott hat diese Schwester aufgerichtet. Und man war dankbar und froh, dass diese Schwester aufgerichtet wurde. Aber sie war noch schwach. Und Gott will in unsere Schwachheit begegnen und in unsere Schwachheit segnen. Und wir sollen nicht nochmals und abermals und nochmals und abermals beten und zu Tode beten. In der Bibel heißt es immer wieder, wenn wir nochmals in Sünde fallen, dann kreuzigen wir Jesus abermals. Nein, meine Bibel sagt, aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Häufig starten wir Gebetsaufrufe und eine Besserung tritt ein. Und dann versuchen wir noch mehr zu erzwingen von Gott. Es ist gut, es ist ehrlich. Weißt du, wir lieben die Menschen. Aber wir sollten viel mehr fragen, oder die Person, die jetzt aufgerichtet wurde, sollte fragen, was ist der Wille Gottes? Falsches Beten bringt statt Segen Fluch. Schadet mehr, als es nützt. Und das hat mir damals sehr viel zu denken gegeben, als ich das miterlebte. Falsche Gebete machen echte Gebete unwirksam. Wenn wir so drüber nachdenken. Gott will wirken beim Beten, aber man braucht dann viel Geistesleitung. Wie geht's jetzt weiter? Was will der Herr mit dieser betreffenden Person? Vielleicht, dass diese Person jetzt zu sich kam, um bestimmte Dinge zu bereinigen, wieder gut zu machen, sich zu entschuldigen oder zu vergeben oder loszulassen. Es ist eine Gnadenzeit, aber dann noch, Herr, du musst sie unbedingt gesund machen und wieder stark machen. Alles schön und gut. Dein Wille geschehe. Wir müssen da ehrlich sein. Wir müssen sensibel sein und mit Gott ein Stück weit mitgehen. Man muss geistlich sein und nicht fleischlich. Was ist was Schönes zu sehen? Der Bruder, die Schwester wird genießt, wird gesund. Wenn wir da nicht aufpassen und den Willen Gottes fragen, geht der Schuss nach hinten. Und bringen andere liebe Menschen in große seelische Nöte und sogar in Todesnöte. Dein Wille geschehe. Wenn man glaubend eine Sache vor dem Herrn bringt, sollte man danken und sagen, Herr, danke. In diesem Fall damals hätte man danken können für das erhörte Gebet. Die Schwester ist zwar schwach, die ist aufgewacht, ist zu sich, aber Gott weiß, was die Gedanken, seine Gedanken sind. Und seine Gedanken sind nicht immer unsere Gedanken und nicht unsere Wege. Gott wollte wahrscheinlich an der Schwester noch ein bisschen arbeiten. Aber dieses wiederholte Beten in derselben Sache hat den Fluch bewirkt. Ein Zeichen, man hat nicht geglaubt, man hat Gott nicht vertraut, dass Gott jetzt das gute Werk, das er angefangen hat, vollendet. Dann wollten wir noch in unserem Fleisch oder diese Gemeinde, diese Geschwister, wollten wir in dem Fleisch noch weiterwirken. Alles lieb und gut. Jesus sagt, dass wir beim Beten nicht so viel plappern sollen. Das meint auch, dass wir nicht immer wieder wiederholen diese Gebete, Herr, du musst noch mehr machen, gib noch eins drauf, verstehst du, und nochmals Herr Jesus, nochmals Herr Jesus. Wir sind Menschen. Wir sind aus Fleisch und Blut. Ich habe selber solche Fehler gemacht. Und ich weiß, was es ist. Also noch nachhelfen, lieber Gott. Guck mal, du hast schon so viel getan. Jetzt kannst du noch weitermachen. Das ist noch nicht alles. Wir sind noch nicht fertig. Aber der Herr will ohne uns die Dinge fertig machen. Gott will ohne uns die Sache weiterführen. Gott will ohne uns die Sache vollenden. Dieses Beten ist eher unwirksam oder unnütz oder gar schädlich. Matthäus 6, Vers 7. Wir sollen nicht viele Worte machen. Wir haben gebeten, Gott hat gehandelt, Gott hat eingegriffen und jetzt danke Herr Jesus, einfach danke und jetzt wirst du das Werk vollenden. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Also beim Beten sind einige Regeln zu beachten und Jesus sagte, dass wir unser Gebet nicht von anderen zur Schau stellen sollen, Matthäus 6, hier in der Bergpredigt. Wir sollen nicht sagen, jetzt haben wir gebetet, das haben wir ein Wunder vollbracht. Oh, der Herr hört auf uns. Das ist wunderbar, wenn wir das sagen können. Aber die Bibel sagt dann, sie haben ihren Lohn dahin. Also dass man stolz ist, wir haben gebetet. Wahrscheinlich ist es vieles passiert, weißt, was wir gar nicht hinter den Kulissen sehen, hinterm Vorhang. Gott kennt die Gedanken von ferne, was die Leute denken. Unser Gebet. Oh, unsere Gemeinde, so stark im Glauben. Gott segne die Schwachheit. Gebet ist auch ein Loslassen. Viele lassen ihre Lieben nicht los. Und die können gar nicht sterben. Und die sollten sterben. Weil die Zeit ist für sie rum und Gott will nicht, dass jemand leidet und dergleichen. Viele, die ihre Lieben nicht loslassen, können die vergrößern, das Elend nur noch. Das kannst du nicht. Ich weiß selber von mir, ich bin auf die Knie gegangen, als der Herr zu meiner Frau geredet hat. Sie sitzt da im Krankenhaus in Moabit und sagt, Johannes, mach dich gefasst. Gott hat zu mir gesprochen. Und ich war gleich neugierig, was er da gesagt hat, ihr. Ich werde heimgehen, aber nicht zu mir nach Hause, sondern in den Himmel. Aber ich gehe nach Hause, knie mich hin und sage, oh Gott, das kannst du nicht tun. Und das waren viele Jahre, Höllenjahre waren es für mich. Wo ich habe es überstanden, ich habe vor Gott Buße getan und so weiter. Aber das hat mich auch Haufen Geld gekostet. Wäre sie damals zum Heiland gegangen, wäre so viel erspart geblieben. Und wir sollten manchen Leuten nicht zusätzlich noch Leid vergrößern. Die haben genug zu tragen. Also dein Wille geschehe. Wenn ich heute bete, wenn ich heute mit Gott rede, ich sage immer wieder, Herr Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich könnte den Leuten weiter zum Siechen bringen. Verstehst du? Ich sage, ja, Herr, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Er wird es auch nicht machen. Er hört Gebet. Vor allem die Gebete seiner Kinder. Ein Gebet, das sich gegen den Willen Gottes stellt, wirkt auch nicht und kann sogar gar nicht wirken. Aber und das kommt dann als ein Bumerang zu einem zurück und das kostet einem viel Geld, viel Kraft, viel Energie. Wenn wir beten, sollen wir nicht nur mit Gott sprechen, sondern auch auf Gott hören, was er sagt. Und vor allem die betreffende Person. Was willst du, Herr? Warum bekommen viele Christen nicht, worum sie bitten? Warum sie bitten und betteln, aber sie empfangen nicht. Sie bestellen, aber sie holen es nicht ab. Christen haben nichts, so sagt uns Jakobus, weil sie nicht bitten. Aber dann, sie haben auch nicht, weil sie nicht empfangen, weil sie nicht suchen. Deshalb finden sie auch nicht. Und weil sie nicht anklopfen, deshalb wird auch ihnen nichts aufgetan. Hier ist etwas ganz Heikles. Viele haben das nicht gelernt. Wie bittet man richtig? Und wir wollen, und es ist mir auch mir persönlich hier im Monat August ein großes Anliegen, dass wir lernen, konkret zu beten, richtig zu beten, im Willen Gottes zu beten, damit wir nicht nur bitten und kämpfen und streiten, begehren und uns sorgen, sondern auch, dass wir etwas bekommen. Und dass wir auch richtig beten. Echtes Beten ist bitten. Bittet. Viele glauben nicht, dass Gebete die Lage verändern könnten. Auch da ist schon Zweifel. Die Bibel sagt, ein Zweifler denke nicht, dass was empfange. Gott ist ein Hörer der Gebete, Psalm 65, Vers 3, und ein Belohner oder Vergelter, Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Der Herr ist ein Belohner, also wir dürfen bitten. Viele beten nicht, sie meditieren, sie studieren die Bibel, das ist auch alles schön und gut. Aber das Wichtigste ist die Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb, Gott erlaubt Nöte in unserem Leben, damit wir zu Gott näher kommen. Wir, jeder Einzelne für sich, die andere Person, für die wir beten. Ich werde über Fürbitte auch mal diese Tage irgendwann sprechen. Was ist eine Fürbitte? Wie betet man für andere Menschen? Und wir dürfen die Menschen zu Gott bringen, nur nebenbei. Und dann die Menschen Gott überlassen, wie er mit ihnen verfährt. Genauso ist, so wie sind dann wie ein Krankentransporter. Wir bringen ins Krankenhaus und dann muss der Arzt und ja, die Klinik weitersehen. Wie verfahren wir hier in diesem Fall? Das Gebet will und soll etwas ausrichten. Zuerst mal bei uns, bei dem anderen, für die wir beten und die wir zu Gott bringen. Und das Gebet ist nicht nur, dass ich genieße und eine schöne, nette Zeit mit Gott habe. Nein, Gott will auf unsere Probleme eingehen und er fragt, was kann ich für dich tun? Was willst du? Und eigentlich, als der Blinde geheilt wurde in der Bibel, Jesus fragt ihn ganz konkret. Er sieht, dass der Mann blind ist, dass der Mann nicht sieht. Und dann fragt er trotzdem, was willst du? Oder was wollt ihr, Leute da von Jericho, was wollt ihr? Ja, dass wir sehen werden, sehend werden. Das Gebet ist, Gott seine Wünsche mitzuteilen. Das Gebet ist für mich so etwas, bitte verzeiht mir, wenn ich das sage und denke, das Reden mit Gott ist für mich so etwas, wie mit Nikolaus zu sprechen. Ich sage dem Nikolaus, das und das und das und das wünsche ich mir. Also einfach meine Wünsche vorzutragen. Im Gebet erbettle ich kindlich Dinge von Gott. Mir ist es doch vollkommen egal, was die Frommen sagen und denken. Ich denke immer noch an die Elisabeth Syre, die mir uns erzählt hat in der Gottesdienste bei uns, dass wie eine Frau in die Gemeinde kommt und nach vorne geht und eine Männerunterhose rausholt und sagt, Herr, füll diese Männerunterhose. Blöd, es klingt blöd, verstehst du, manche Christen hier bei uns regen sich auf, aber in Südafrika war das für die Frau ganz normal zu beten, dass Gott den richtigen Mann bringt, der in diese Unterhose passt. Und sie hat auch nach über einem Jahr einen Mann kennengelernt und geheiratet. Gott hört Gebete, wenn sie konkret sind, auch wenn sie kindlich und einfach sind. Gott will, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind. Er will uns Freude bereiten, so wie jeder Vater seinem Kind Freude bereiten will. Also es ist vollkommen egal, was so fromme denken, das darf ich nicht. Ich darf Gott um alles bitten. Nur einfach sich zu amüsieren oder sich zu belustigen, sich zu unterhalten und so weiter oder aufzuhalten, dazu ist das Gebet nicht da. Das Gebet ist, mit Gott ganz konkret zu reden und sein Herz erfreuen und ihm im Gebet einfach ganz nahe treten und dann mit Gott zu sprechen über diese Belange meines Alltags, meiner Not, rufe mich an in der Not. Ganz besonders lernen wir richtig zu beten, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Nöte haben, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Und es ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben, ob ich auf einem richtigen Pferd reite oder nur auf einem elektrischen Pferd irgendwo auf dem Jahrmarkt. Oder auf dem Steckenpferd. Weißt du, die meisten Frömmler reiten auf einem elektrischen Gaul, die drücken auf den Knopf und dieser Gaul galoppiert und wedelt mit dem Schwanz und so weiter auf und ab. Und dann, irgendwann ist die Zeit abgelaufen, steigt man runter und man ist am gleichen Platz. Man ist nicht weitergekommen. Ganz anders mit einem echten Gaul. Da rennst du und da kommst du weiter, vorwärts und so weiter. Und da bist du nicht mehr derselbe und stehst auch nicht mehr an derselben Stelle. Du bist weitergekommen. Und genau das ist Bitten und Empfangen. Weißt du, wenn nichts passiert beim Beten, hat man es sich nur amüsiert mit Gott. Und da ist nichts passiert. Aber Gott will, dass wir verändern, die Städte zu verlassen. Dass wir weiterkommen, dass wir was erreichen. Dass wir nicht nur eine fromme Übung haben, ich danke dir, Gott. So wie dieser Zöllner, dieser Profi, er betet professionell. Da weiß ich gegen dieses Gebet des Zöllners nichts einzuwenden. Aber bei dem ist nichts passiert. Dagegen bei diesem Zöllner im Tempel dort, als er nur diese paar Worte zitiert, Gott sei mir Sünder gnädig, da ist was passiert. Der ging gerechtfertigt nach Hause. Beten bedeutet für mich persönlich, um etwas ganz Konkretes zu bitten. Gebet ist zuerst einmal nicht Lobpreis. Lobpreis ist eine ganz andere Aufgabe. Weißt du, geht's einem gut, der soll Lieder singen, heißt es im Jakobusbrief. Der soll Gott loben und preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Verstehst du, dir geht's gut. Loben sollten wir in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, wir sollen Gott loben und preisen. Wie groß ist mein Gott? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, verstehst du, das ist Loben. Wer Dank opfert, auch das ist nicht Gebet. Danken ist nicht Gebet, sondern Danken ist ein Opfer. Ich danke Gott für Dinge, die ich noch gar nicht habe. Und ich danke Gott für Dinge, die ich schon bekommen habe. Und dann alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist meine Pflicht, eine Christenpflicht. Loben ist etwas Gesegnetes, Anbetung ist etwas Wunderbares. Aber das hat einen ganz anderen Platz. Das ist nicht Gebet und Bitten. Wenn ihr betet, Jesus spricht immer wieder von Bitten und Gebet. Gebet ist auch nicht Nachdenken über die Bibel oder Meditation, wie viele Christen manchmal denken. Wir sollten über das Wort Gottes nachdenken. Jeder einzelne Christ sollte ständig sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, rumtreiben, so wie im Josua Kapitel 1 heißt, denke Tag und Nacht an die Worte Gottes. Stille und Andacht ist was Wichtiges, aber doch auch nicht ein Gebet. Verstehst du? Wenn ich nur stille bin, ich bin in der Gegenwart Gottes. Wir sollten eigentlich ganz bewusst immer Tag und Nacht in der Gegenwart Gottes leben und vor dem Herrn stille sein und auf den Herrn warten. Philipper Kapitel 4, Vers 6 wird uns gesagt, wir sollen unsere Bitten mit Danksagung und Flehen vor Gott kund werden lassen. Danke, Vater, dass du uns hörst. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann gib uns unser tägliches Brot. Und dann geht's wieder gleich weiter. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Halleluja. Danksagung wird beim Gebet verlangt. Ist sogar selbstverständlich und wird vorausgesetzt. Die Gebete der Bibel, denke ich, anhand von dem Vater Unser, sind ganz konkrete Bitte, ganz konkrete Anliegen. Und dann auch noch, Vater, vergib mir meine Schuld. Denn wir sollten vor Gott kommen mit reinen Händen. Denn nur die, die reines Herzen sind, reine Hände haben, die werden Gott schauen. Vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigen. Wenn du nicht vergibst, brauchst du gar nicht beten. Unversöhnliche Christen, Streithammeln, die werden von Gott nichts bekommen. Die Bitterkeit in sich tragen, Groll in sich tragen, zornig sind, die werden von Gott nichts bekommen. Und dann, führe uns durch die Versuchung. Erlöse uns von dem Übel oder dem Bösen. Vater unser ist voller Bitten. Leute im Neuen Testament baten um das, was sie wollten oder was sie brauchten. Aber sie haben das irgendwie im Lob und Dank und Preis und Anbetung das eingepackt. Denn auf die Verpackung kommt es an. Da muss gar nicht große Geschenke drin sein, die Verpackung. Und sie bekamen es. Schau den Zöllner. Schau den Petrus. Wie der auf dem Wasser geht, als er sinkt. Herr, hilf! Verstehst? Da muss man nicht viele Worte machen, wenn man mit Gott redet, wenn man was von Gott haben möchte. Manche denken, die müssen dem lieben Gott einen Roman erzählen oder einen Krimi. Oder was weiß ich, eine große Story. Nein, Herr, hilf! Das kürzeste Gebet, Herr, hilf! Und schon war die Hand Gottes da. Oder wenn ich die ganzen Heilungsgeschichten lese, der blinde Bartimäus, sogar der Schächer am Kreuz hat eine Gebetserhörung erlebt. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was war die Antwort? Heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Oder diese kanaäische Frau, dessen Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hat sich vom Heiland nicht abwimmeln lassen. Auch das gehört dazu. Wenn du merkst, mein Gebet wird nicht erhört, dass irgendetwas, da steht etwas im Weg. Du darfst dich nicht gleich abwimmeln lassen und aufgeben. Herr, warum? Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Auch die Ausländer. Ich lasse mich nicht von dir abwimmeln, Herr Jesus. Das einzige Gebet in der Bibel, was Gott verschmäht, das war das Gebet des Pharisäers. Ich danke dir, dass ich das machen kann und das. Weißt du, der lobt sich selber. Gebete, die, wo man sich selbst lobt und preist, wo man Gott nicht die Ehre gibt, wo man nicht um Gnade und Barmherzigkeit bittet, diese Gebete werden nicht erhört. Weißt du, das Gebet ist kein schnittiger Straßenkreuzer, Cabrio oder sonst noch was, verstehst du das bei diesem Wetter? Sondern das Gebet ist ein Lastwagen, wo man dann zur Rampe vorfährt, auf dem direkten Weg ins Lagerhaus und sagt, Herr, guck mal, ich muss jetzt wieder beladen. Ich brauche wieder eine neue Ladung. Ich brauche wieder neue Salbung. Ich brauche wieder neuen Segen. Ich brauche wieder das und das. Es geht nicht nur, dass wir eine Stadtrundfahrt machen, uns angeben, schaut, wie mit welchem Schlitten ich da durch die Lande fahre. Nein, wir müssen uns nicht angeben. Gott sagt, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, fahr vor die Rampe und lad was auf. Mein Geist, mein Glaube und so weiter, ich kontrolliere mein Empfangen. Bitte halte ich fest, ich kontrolliere, was ich empfange. Ich muss bei Jesus bleiben. Und Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also ich bestimme, was ich bekomme. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das Maß deines Segens liegt nicht in Gottes Händen, sondern liegt in deinen Händen. Du bestimmst, wie du geglaubt hast. Hast du nicht geglaubt, wirst auch nichts bekommen. Glaubst du drei Viertel, wirst du drei Viertel bekommen, je nachdem. In meiner Bibel heißt es in 2. Korinther 9, Vers 6, wer kärglich sät, der wird auch kärglich empfangen. Also ich bestimme meinen Empfang, meine Segnung, meine Entscheidung, meine Hingabe bestimmt das Maß des Segens, was ich erlebe. Gott kann mich mit seiner Gnade überschütten, aber er tut es nicht automatisch. Er will gebeten werden. Und das ist für mich so groß geworden. Gott will gebeten werden. Er tut nichts, ohne dass wir ihn bitten. Du hast nicht, weil wir nicht bitten. Weißt du, er tut was für dich, für mich, für uns, wenn wir nach seinem Wort handeln. Zum Beispiel, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann will ich die Fenster des Himmels auftun. Und dann will ich den Fresser fernhalten. Und dann will ich den Rost und all diese negativen Dinge von dir fernhalten. Gott handelt nicht nach Laune, sondern Gott ist gerecht. Du gibst, du dienst dem Herrn, du vertraust ihm, du hoffst auf ihn und er segnet dich. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten beim Beten. Plus und Minus. Diese beiden Pole gehören zusammen. Plus und Minus. Weißt du, hier auf Erden soll der Wille Gottes geschehen, wie er im Himmel geschieht, wie Gott uns im Himmel alles vorbereitet hat. Wenn du hier nach seinem Wort handelst, und mir ist auch so wichtig und so groß geworden in diesen Tagen, Gebet und Wort Gottes hängen so eng zusammen. Ohne dem Wort Gottes kann kein Gebet funktionieren. Wir müssen Gott seine Verheißungen vorhalten, seinen Namen rühmen durch das Wort, was er sich offenbart hat, was er gesagt hat, was er einem versprochen hat. Wenn wir hier nach seinem Wort handeln, dann machen wir uns bereit für seine Segnungen. Herr, hier bin ich. Genauso wie der Jakob. Herr, du hast gesagt und du hast dein Wort gehalten und jetzt komme ich und jetzt bitte ich noch um mehr Segen. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann kämpft er eine ganze Nacht. Manchmal müssen wir eine ganze Nacht beten, durchbeten. Früher in der Pfingstgemeinde gab es das Schlagwort, also das Durchbeten. Da haben sie manchmal ganze Nächte durchgebetet und gar nicht mehr aufgestanden, sondern sie blieben im Gebet. Ich kenne solche Gebetsstunden, wo man durchgebetet hat. Bis man wusste, mein Gebet ist erhört. Manchmal hast du die Gewissheit nach 5 Minuten. Aber manchmal brauchst du 5 Stunden. Und 5 Tage, bis du weißt, mein Gebet ist erhört. Ich denke nur an Cornelius in der Bibel, diesen römischen Hauptmann. Und da der Engel Gottes kam und sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört. Gott hat deine Almosen gesehen. Gott hat alles gesehen, was du getan hast für die Juden da, obwohl das ja ihre seit die Besatzungsmacht gewesen. Du hast dich bemüht, den Juden geholfen und so weiter. Und der Engel sagte, und hol den Petrus, der wird dir sagen, wie es weitergeht. Wir sehen, Gott hat das Gebet von Cornelius gehört. Echte Beter werden Täter des Wortes. Bitten und empfangen ist eine Tat wie Saat und Ernte. Ich sehe im Glauben, da stecke ich diese Kartoffeln oder die Rüben in die Erde, den Samen in die Erde und dann sehe ich nichts mehr. Aber ich erwarte, dass hier was aufgeht. Ich erwarte ein Wunder. Saat ist eine bewusste Entscheidung. Man sieht, weil man etwas erwartet. Weil man rechnet, da wird was aufgehen. Ich investiere, ich gebe, ich tue. Jedes Aufschieben, und deshalb habe ich gesagt, wir bestimmen das Empfangen, die Ergebnisse, die Resultate. Wir bestimmen es. Jedes Aufschieben des Sehens ist ein Aufschieben des Erntens. Wenn ich sage, das nicht in einer Woche, verstehst du das? Ernte es eine Woche später, weil der Same braucht so lange, bis es aufgeht, bis es reift, bis es Frucht, die Frucht genießbar ist. Meine Ernte hängt von meiner von mir ab, einzig und allein von mir, von meinem Sehen, von meinem Einsatz, von meinem Glauben. In 1. Mose 8, Vers 22 sagt Gott, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wird nicht aufhören. Das sind Gottes Gesetze, ursprüngliche Gesetze, ewige Gesetze, universelle Gesetze. Du bist erst gesegnet, wenn du was erntest, wenn die Frucht da ist. Erst das Empfangen macht das Gebet zum Gebet. Gebete sollen keine Routine sein, einstudierte Gebete. Ist alles lieb und gut. Weißt du, Gott ist kein Poet. Er braucht nicht Gedichte. Er braucht das kindliche Schreien. Mutti, Papa, aber lieber Vater. Viele öffentliche Gebete sind an Menschen gerichtet. Nicht an Gott. Wird von Menschen erwartet, dass die Menschen es erhören. Aber Gott möchte die Ehre haben. Und Gott will sehen den Durst deines Herzens. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Das ist echtes Beten.
Bitte und empfange. 1. Johannes 3, Vers 22. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen bzw. nehmen. Was wir bitten, das ist Bibel, Evangelium, Wort Gottes, Neues Testament. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 9 und 10, so ein Sohn bittet den Vater um Brot, er wird ihm keinen Stein geben. Und wenn der Sohn um Fisch bittet, wird er keine Schlange bekommen. Wir bekommen immer das Richtige. Und glaubt nicht, dass Gott dann uns Probleme und Schwierigkeiten und Nöte und Ängste bringt. Nein, er bringt uns das Wahre, was wir brauchen. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Was könnten wir alles haben? Weißt du, mal dir aus, studier die Bibel. Das hat er für dich verheißen und jenes hat er für dich verheißen. Und Gott ist ein reicher Gott, er hat die Fülle. Und wir müssen lernen zu nehmen. Also nicht nur zu bitten, zu bestellen. Wir müssen auch die Bestellung abschicken ans Versandhaus, an die Städte, da wo es ausgeliefert wird. Und Gott wird es uns geben, über Bitten und Verstehen. Geschwister, so wichtig, dass wir eigentlich, wenn wir beten, auf Antwort der Gebete warten. Wir sollen erwarten. Du sollst erwarten, dass deine Container dort ankommt. Ja, erwarten einfach. Und alles in die Bewegung setzen, dass die Container dort ankommen und ausgepackt werden und, ja, und ein Geschäft läuft. Gebete sind Bestellungen. Erkenne den Willen Gottes. Und Gott will, dass uns gut geht, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Aber wir müssen dranbleiben. Herr, du weißt es. Herr, ich habe es in deine Hände gelegt. Herr, ich habe es dir befohlen. Und befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird es wohl machen. Das ist empfangen. Viele Christen sind schlampig. Weißt du, sonst sind sie immer so pingelig. Aber wenn es bei Gott geht, so liederlich, so gleichgültig, so oberflächlich, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Nein, wir sollten den Vater bestürmen. Um ihres unverschämten Geilens willen, das ist Martin Luther Deutsch, aber hat der ungerechte Richter gesagt, ich habe Angst, die kommt und bringt mich noch um. Verstehst du? So müssen wir beten, dass Gott Angst bekommt. Ja. Aber wir sollten immer wieder innerlich gefasst sein, Herr, ich will nur das, was du für mich bestimmt hast. Das Gute, das Richtige und das Wahre. So, angenommen, du kommst an eine Tankstelle und du würdest sagen, ich brauche 40 Liter Benzin und dann bitte schauen Sie auch noch nach Öl nach so viel Service gibt es heute nicht mehr, verstehst du, es ist alles SB, Selbstbedienung. Aber wenn es sowas gibt oder es hat es gegeben, es gibt noch manche freundliche Tankstellen auch hier in der Gegend und du erwartest, dass der Mann das tut, worum du gebeten hast, dass er nach Öl guckt, vielleicht noch die Scheiben abputzt. Viele Christen warten, bis der Tankwart kommt und vielleicht sich überlegt, soll ich ihm den Benzin geben oder nicht, bis er deiner Meinung ist. Weißt du, wir sollten wissen, ich bin würdig, ich bin Kunde und der Kunde ist König, auch bei Gott, auch das Kind Gottes ist König, wir sind Priester. Weißt du, vielleicht denkst du, ich verdiene nicht und so weiter. Und dann wartest noch, bis der Tankwart kommt und dir Seifenwasser gibt, statt Benzin. Nach der Lehre der Bibel besteht Gebetserhörung darin, dass wir empfangen, worum wir gebeten haben. Das ist die Lehre der Bibel. Und es ist komisch, wenn wir beten und nichts erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Dem Herrgott die Zeit gestohlen. Der hört, was willst du und was brauchst du und so weiter, aber du sagst nicht konkret, was du brauchst. Na, kommen Sie doch zur Sache. Es ist genauso, als wenn du einkaufen gehst und du kaufst nichts. Du guckst nur. So wie die DDR-Leute nach der Wende. Die blockieren andere sogar. Die gucken nur. Haben geguckt. Die haben 100 D-Mark in der Tasche gehabt, aber die haben nichts gekauft. Wir gucken, was da alles im Laden gibt, dass die Regale so voll sind. Weißt du, man soll viel sehen, dann wird man auch viel ernten. Wir haben ein ganz schlechtes Jahr mal in der Sowjetunion drüben gehabt und hat mein Vater Kartoffelschalen statt Kartoffeln in die Erde gesteckt, Kartoffelschalen. Und dann haben wir uns gewundert, die Ernte ist so schlecht. Verstehst du, aber nur Kartoffelschalen in die Erde gesteckt hat und das andere aufgegessen haben. Wer geizig ist, wer, weißt du, der, wer nicht Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und dieses Jahr war ein schlechtes Jahr. Wir haben nur Kartoffelschalen in die Erde gesteckt. Es war mühsam, die Schalen aufzuheben und so weiter. Und wir dürfen auch die Ernte nicht anderen überlassen. Ich bitte und ich will empfangen. Deshalb, wir sollen ganz konkret sein, wenn wir in die Kammer gehen, ich bete. Und euer Vater wird es vergelten, euch öffentlich, heißt es hier. Viele Christen beten und gehen dabei doch bankrott, weil sie nicht den Willen Gottes beten. Gottes Verheißungen sind zu uns immer Ja und Amen oder so sei es. Gottes Verheißungen sind immer Ja. Wir müssen gar nicht groß fragen, darf ich um das und jenes bitten? Gott sagt, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Gott lehnt uns nicht ab. Wir sind ja seine Kinder. So, er gibt uns, er hat uns gewollt, er hat uns Jesus gegeben, er will uns retten und ganz besonders, er gibt den Heiligen Geist, wenn ihr darum bitten. Viele sind nicht geisterfüllt. Die sollten Geistestaufe erleben. Alle miteinander, die gläubig werden, wiedergeboren werden, getauft werden mit Wasser, die sollen auch die Geistestaufe haben. Du kriegst den Heiligen Geist, wenn ihr bittet. Als Paulus in Ephesus war, war er ganz entsetzt über die kleine Gemeinde dort. Was? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als sie gläubig wurden? Weißt du, wir müssen empfangen. Und man empfängt nur, wenn man bittet. Und dann haben sie die Hände aufgelegt. Paulus hat den Ephesern die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist und sie weissagten und das Wort Gottes breitete sich aus. Ganz einfach empfangen. Auch heute, der Heilige Geist, der wird nicht mehr ausgegossen. Viele Christen beten, gieß aus deinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist einmal ausgegossen unter die Juden, dann beim Cornelius in seinem Haus unter den Heiden und jetzt heißt es, empfange den Heiligen Geist, ob Jude oder Heide. Wir sollen nur noch empfangen. Und das ist so einfach, geh nach Hause und bitte den Herrn und er wird dir geben. Bitte nicht um Zungensprache. Viele Christen beten um Zungensprache. Zungensprache ist nur ein Nebeneffekt. Die Gaben sind nur ein Nebeneffekt. Wenn du die Fülle des Heiligen Geistes hast, dann kommen die Gaben von selbst. Plötzlich merkst du, das ist nicht alles. Gott hat noch viel mehr zu geben. Und du empfängst. Du empfängst. Der Heilige Geist ist der Sender und wir sind die Empfänger. Gott lehnt uns nicht ab. Gott will uns. Wir sind seine Kinder und er wünscht sich, dass seinen Kindern sehr gut geht. Der verlorene Sohn, der hat den Vater gebeten und der Vater hat ihm gegeben, das was er wollte. Gib mir mein Erbe. Und sein Erbe wurde ausgezahlt. Das ist eine Frechheit, verstehst du, noch zu Lebzeiten sich sein Erbe abzuholen. Aber das hat der Junge gemacht. Und der Vater wusste ganz genau, der wird alles verprassen, versaufen und verfressen. Aber er gab ihm sein Erbe. Und wenn ein Kind Gottes um Heilung bittet, wird Gott ihn heilen. Zu einem ganz bestimmten Zweck. Zum Lob Gottes. Nicht, dass der Heilungsevangelist sagt, guck mal, durch meinen Dienst ist er geheilt worden. Gott will die Ehre haben. Und Gott nimmt die Heilung wieder weg, wenn wir Gott nicht die Ehre geben. Wir sollen Gott die Ehre geben. Wenn wir was empfangen, wenn wir was erleben, wenn etwas auf uns zukommt. Gott ist ein guter Vater. Und wenn er sein Kind krepieren lassen würde, dann wäre es nicht Liebe, dann wäre er kein guter Vater, dann wäre er ein Teufel. Aber unser Gott im Himmel ist ein liebender Vater, ein barmherziger Vater, ein gnädiger Vater. Und er lässt sich erbitten. Er lässt sich erbitten. Wenn ein Kind Gottes betet, erlöse mich von dem Übel oder von dem Bösen, dann befreit er es. Dann macht er es. Also, wenn du ein Problem hast, du brauchst etwas Befreiung, du merkst, ich bin gebunden an dem und jenem, ich werde nicht los. Du wirst auch nicht los. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst, denn in unserer Macht ist nichts getan. Aber ich darf ihn bitten, erlöse mich von dem Übel, von den Zigaretten, von den Drogen, von den Tabletten, vom Alkohol. Verstehst du, oder was auch immer ist, erlöse mich. Und du wirst erlöst von diesem Übel, was dich ärgert und stresst. Gott ist ein barmherziger Gott. Und er erlöst einen, wenn wir bitten. Erlöse mich von finanziellen Schwierigkeiten. Auch das ist ein Übel. Du rackerst dich zu Tode. Ich kenne Geschwister und es tut mir so leid. Weißt du, unsere Gesellschaft ist so ungerecht. Da müssen sie 2, 3 Arbeitsstellen haben, da morgens Zeitung austragen, mittags da ein Geschäft und abends noch irgendwo putzen gehen. Ist furchtbar. Erlöse uns von diesem Stress. Das ist nicht Gott gewollt. Du sollst dein Auskommen haben, du sollst genug haben zu essen und zu trinken. Gott gibt seinen Kindern das Gewünschte und er wäre grausam, wenn er das nicht tun würde. Aber jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Ein Nein auf meine Bitte ist keine Gebetserhörung. Wenn ich das bitte und passiert nichts, keine Reaktion, ein Nein auf mein Gebet. Wenn Gott ein Gebet erhört, dann sagt er immer ja. Aber ein Nein, das bringt mich ein bisschen zum Nachdenken. Warum erhört Gott nicht mein Gebet jetzt gerade? Warum stellen sich die Resultate nicht ein? Wenn du ein Kind Gottes bist, biblisch betest, heilig lebst, gottesfürchtig bist, dann wirst du nicht leichtfertige Bitten sprechen. Aber warum erhört er jetzt mein Gebet nicht? Ich habe doch mit gutem, ehrlichem Herzen mit Gott gesprochen. Und Gott, du lügst doch nicht. Und du führst mich auch nicht an der Nase herum. Warum ist mein Gebet nicht erhört worden? Wir sollten fragen. Fange an, nach dem Willen Gottes zu beten. Herr, was ist dein Wille Gottes für mein Leben? Zuerst einmal. Dann fange an, anhaltend zu beten. Und dann erwarte, was du betest. Erwarte. Da stehst du wieder an der Bushaltestelle. Du wartest auf den Bus. Du weißt, der wird kommen. Du weißt, der Termin ist da. Und er wird kommen. Aber vielleicht ist er bald aufgehalten. Und es gibt auch Gebete, die aufgehalten werden. Daniel hat gebetet und gefragt, oh Gott, wie lange muss Israel da in der Gefangenschaft in Babylon sein? Und da heißt es, und wie viel das kannst du nicht, was in deinem Leben passiert, was die Blockaden sind, was dein Gebet aufhält. Und dann kommt der Gabriel und Michael, da kommt der Engel Gottes angerast und sagt, Daniel, dein Gebet wurde erhört, als du gebeten hast. Unsere Gebete werden, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, erhört, wenn wir beten. Aber der Fürst von Medien und Persien hat sich mir in den Weg gestellt, hat mich blockiert und ich bin erst durchgekommen, als Michael kam und mir geholfen hat. Weißt du, der Teufel versucht 21 Tage lang, unsere Gebete zu verhindern und aufzuhalten. So viel Energie hat der Teufel. Mehr Energie hat er nicht, als nur 21 Tage. Deshalb halte 21 Tage durch, 3 Wochen. Halte durch im Gebet und dann, du wirst es erleben und erfahren. Dieses anhaltende Gebet, Herr, ich glaube, ich weiß, du wirst mein Gebet erhören und du hast mein Gebet jetzt schon erhört und ich weiß, als ich gebeten habe, so steht es in deinem Wort, hast du mich gehört, du hörst deine Kinder, du bist ja nicht schwerhörig. Aber jetzt aufgehalten, neue Regierung, verstehst du, die Container kommen nicht durch. Nur nebenbei, bete und empfange, erwarte, was du betest. Auch 21 Tage. Und vielleicht nicht 21 Tage, sondern in der Bibel manchmal 21 Jahre. 21 Jahre. Josef hat eine Verheißung bekommen. Du wirst König sein und alle werden sich vor dir bücken. Und es sind 21 Jahre vergangen, bis er auf dem Thron der Pharaonen saß und König war. Jakob, der hat eine Verheißung gehabt, aber er musste 21 Jahre beim Labern schuften, bis er wieder zurück ins gelobte Land kommen konnte. Oft dauern es 21 Jahre, nicht 21 Tage. Und überleg einmal, was hast du vor 21 Jahren von Gott für eine Verheißung bekommen und jetzt strampelst du dich ab und kämpfst dich ab, wenn jemand 20 Jahre gläubig ist. Verstehst du? Und du hast wunderbare Verheißung bekommen und jetzt kommst du erst in deinem Zustand, in einer Verfassung, wo du sagst, Halleluja, jetzt bin ich soweit. Jetzt betrete ich mein Erbland. Dein Wille geschehe. Gott hört auch dein Gebet, selbst wenn es nicht im Willen Gottes ist. Es klingt komisch, was ich sage. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Auch wenn es nicht im Willen Gottes ist. Wenn ich nicht glaube, dass Gott mein Gebet erhört, brauche ich gar nicht zu beten. Aber ich bete und ich manchmal bin ich gar nicht sicher, ist es sein Wille oder nicht. Aber es gibt eigentlich einige Faustregeln, dass es der Wille Gottes ist oder dass es mein Beten keine Zeitverschwendung ist. Wenn ich um die Errettung verlorener Menschen bete, es ist Gottes Wille. Da muss ich nicht fragen, ist es dein Wille oder nicht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass Gott allen Menschen und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Muss ich nicht darum beten. Oder dass es mir einigermaßen gut geht, dass ich nicht Millionär werde, aber dass ich genug zu essen habe, Kleidung habe und so weiter, dass ich mir nicht sorge. Ich trachte nach dem Reich Gottes und der Herr lässt den Seinen alles zufallen, was sie brauchen. Weißt du, da brauchst du gar nicht groß bitten. Um deine Ernährung, dein tägliches Brot eigentlich, müsstest du gar nicht beten. Denn es ist selbstverständlich, dass Gott dich versorgt. Er versorgt den Spatzen, er versorgt die Lilie, er versorgt das Fischlein im Wasser, verstehst du? Er versorgt die Tiere. Er wird doch auch mich versorgen. Ich bin ja sein Kind. Gewiss, die Gesellschaft ist versaut und korrupt. Aber Gott wird die Seinen versorgen. Gebet ist Bitten und die Antwort auf die Bitten ist Nehmen, haben, besitzen, in Anspruch nehmen. Du brauchst Gott nicht bitten, Herr, schicke Erweckung. Es ist Gottes Wille, dass Erweckung kommt, dass Menschen sich bekehren, dass die Gemeinde Jesu wächst, dass Menschen gläubig werden und hinzugetan werden zur Gemeinde. Gott will das. Gott will, dass deine Familie sich bekehrt. Da musst du gar nicht groß beten. Herr, errette meine Familie. Oh, lieber Gott, errette meinen Mann, meine Frau, meine Kinder. Nein, du und dein Haus werden gerettet. Glaub nur richtig an Jesus. Leb nur richtig mit dem Herrn Jesus. So wirst du und dein ganzes Haus selig. Es gibt Verheißungen, da brauchst du nicht groß diskutieren, was schwarz auf weiß in der Bibel drin steht. Das hat Gott schon längst versprochen. Ich habe eines festgestellt. Wenn du deinen Gebeten ein Wenn hinzufügst, ein Wenn, dann zweifelst du im Grunde, im tiefsten Grunde deines Herzens an Gott. Stellst eine Frage, wenn du willst, wenn du kannst, wenn du die Macht hast, wenn dir nichts unmöglich ist. Wenn ist ein Zeichen, weißt du, des Zweifels und nicht der Unterwerfung und unter dem Willen Gottes, wenn. Also wenn ich bete, bete ich nicht wenn, sondern darum und deshalb, weil dein Wort es sagt. Wenn ich wenn bete, kenne ich meine Bibel nicht. Und viele Fromme, wenn sie sagen wenn, es ist eine falsche Demut, ein purer Unglaube. Weißt du, ein Herumtappen im Dunkeln. Hinter Gottes Verheißungen steht kein wenn, sondern wenn du ihm glaubst und vertraust, und das Wenn liegt bei dir, du hast diesen Ball. Wenn du auf seine Stimme hörst, wenn du sicher bist, nicht Gott. Gott ist sicher, Gott kann helfen, bei ihm ist nichts unmöglich, aber bei dir, wenn. Wenn du in der falschen Religion bist, wenn du primitiv denkst, wenn du die Bibel nicht verstehst. In der Bibel heißt es, wenn der Sohn den Vater um Fisch bittet, wird er keine Schlange bekommen. Ich habe eines gelernt, mehr und mehr, und ich lerne immer mehr, keine Angst vor dem Willen Gottes zu haben. Ich weiß, Gott will nur das Beste, stets das Beste für seine Kinder. Dieses Warum, Wieso, weißt du, habe ich in meinem Leben Gott abgegeben. Das ist auch Lebensübergabe, ein Stück der Lebensübergabe. Herr, ich bin dein Kind und ich bin nicht mehr selbst, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich tue, das versuche ich mit dem Willen Gottes zu vereinbaren, so recht und schlecht. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust an dem Herrn. Hab deine Lust an dem Herrn. Und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Frag, was wünscht sich dein Herz? Die erste Bitte im Vater unser ist, dein Name werde geheiligt. Gott ist mein Vater. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Also diese Lebensübergabe, die ist manchmal bei uns nicht ganz vollständig an Gott gegenüber gewesen. Weißt du, wir haben noch irgendwas noch so für uns zurückbehalten. Aber wenn ich mich total ihm ausgeliefert habe, dann muss ich nicht mehr bitten, wenn und so weiter. Nein, darum und deshalb. Bitten ist ein Gebot Gottes. Jakobus 4, Vers 2, das habe ich eigentlich schon mehrmals hier erwähnt. Ich muss nur bitten und Gott muss mir geben. Das sind diese zwei Parts, die zwei Teile. Ich bitte und Gott gibt und Gott liefert. Wenn ich nicht bitte, habe ich nicht. Und mir geht schlecht, mir fehlt etwas, ich vermisse etwas. Als Kind Gottes bin ich verpflichtet zu bitten. Und wenn ich das nicht tue, verarme ich. Verkümmere ich, verdurste, verhungere, was auch immer ist. Wir sollten lernen, viel mehr zum Herrn zu schreien. Herr, sieh mein Elend an. Hab Erbarmen. Der ältere Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn, da steckt so viel drin in diesem Gleichnis. Der war eifersüchtig auf den Lumpen, der da zurückkam. War neidisch auf ihn. Aber ich sage dir eines, du musst auf niemanden neidisch sein. Wenn du neidisch bist, bist du selber schuld. Denn du bittest nicht. Und der Vater sagt zu dem älteren Bruder, als er sich beschwerte, und mir hast du es nichts gegeben? Mir hast du es nichts gegeben? Dann sagt der Vater, was meines, das ist auch dein. Nimm und bedien dich. Dieser Sohn ist ein Typ auf religiöse Menschen. Fromme Menschen. Die machen nichts falsch. Weißt du, die sind brav und anständig, sind fleißig. Arbeiten viel. Vater, ich habe noch nie dein Gebot übertreten. Aber sie sind unglücklich. Und Gott möchte, dass wir glücklich sind, ihr Lieben. Dass wir fröhlich sind, zufrieden sind und nicht wie dieser eine unzufrieden. Und mir hast du nichts gegeben. Verstehst du? Der hat auch gedacht, hätte ich bloß mal eine Rundreise gemacht, hätte ich mal das und jenes gesehen, was dieser jüngere Bruder alles miterlebt hat. Er war mit sich selbst und mit Gott und mit der Gemeinde nicht zufrieden. Er war unglücklich, bedauert sich und beklagt sich, und mir hast du nichts gegeben. Und der Vater sagt, du hast nichts genommen. Das, was mein ist, ist auch dein. Verstehst du das? Wieso bin ich so überzeugt, dass ich, auch wenn ich Fehler mache und Fehler gemacht habe, absolut im Willen Gottes bin? Auch meine Fehler sind im Willen Gottes. Auch was ich, wenn ich falsch mache, ich lerne dabei, ich reife dabei. In Johannes 15, Vers 7, da heißt es hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Wahnsinn! Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Da heißt es nicht gegeben, es wird euch widerfahren, es wird auf euch zukommen, es wird an euch vorbeigehen, und dann musst du schnappen. Ich bin in Jesus und ich bin an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Weißt du, oft habe ich so gedacht, Johannes, wieso kannst du so behaupten und sagen, ich bin im Willen Gottes? Ich bin schon 30 Jahre hier in Berlin. Ich wollte ganz was anderes vielleicht machen. Aber nein, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Und er hat mich von hier nicht weggerückt und entrückt. Ich bin nicht der Philippus, der dann entrückt wurde und dann irgendwo in Samaria wiedergefunden wurde. Ich bin in Berlin geblieben. Ich bin im Willen Gottes. Ich tue die Arbeit, die Gott mir aufgetragen hat. Ich kenne das Wort Gottes und halte mich an das Wort Gottes. Ich bin kein Wanderchrist. Und weißt du, Wanderchristen erleben nichts. Die sehen viel. Die bezahlen sehr viel Lehrgeld, Wanderchristen. Aber die sind Flattergeister, sind nicht treu. Gott segne die Treuen. Gott segne die Treuen. Treu, die dem Wort Gottes sind, treu der Gemeinde sind, treu ihrem Versprechen sind, treu ihrem Gelübde sind, treu ihrem Bund sind. Du hast den Bund mit Gott geschlossen, als du getauft wurdest, bist Kind Gottes geworden. Und du solltest den Willen Gottes kennen. Und ich lese im Psalm 1, Vers 1 bis 3 und Josua 1, Vers 7. Weißt du, Gott hat uns Wohlergehen verheißen, wenn, jetzt komme ich wieder mit meinem Wenn, ja, der wahre Christ ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Wenn er stehen bleibt an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Nimm so einen Baum, der sich jede Woche verpflanzt. Mal da und mal am nächsten Wasserchen. Oh, an der Elbe ist viel schöner. Nein, 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 Donau oder dann der Rhein. Verstehst du? Und dann machen wir alle so Flüsse durch. Dieser Baum wird nie was werden. Und wenn du eine Pflanze ständig umpflanzt und ständig versetzt, diese Pflanze wird nie Frucht tragen. Der wahre Christ ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Und bringt Frucht zu seiner Zeit. Nicht, wenn er es denkt. Weißt du, zu seiner Zeit. Apfel bringt im August. Ab August kannst du Äpfel ernten. Andere Früchte kannst du später ernten. Du, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Das ist das Wasser, der Strom des Lebens. Wenn ich das tue, was in der Bibel steht, erlebe ich auch, was die Bibel verspricht. Erlebe die Verheißung Gottes, wie sie sich erfüllen. In 1. Johannes 1, Vers 9. Weißt du, wenn ich das tue, wenn ich meine Sünden bekenne, so ist er treu und gerecht, dass er mir meine Sünden vergibt und reinigt mich von aller Untugend noch dabei. Verstehst du, nicht nur, dass er mir meine Sünden vergibt, sondern er macht mich noch clean. Egal, wo ich auf der Welt bin, Wenn ich das tue und meine Sünden ihm bekenne, und du musst nicht eine öffentliche Beichte tun. Früher hat man in den pietistischen Kreisen öffentlich seine Sünden bekannt. Ich habe das getan, ich habe das getan, ich habe das getan und das getan. Weißt du, ist es okay. Weißt du, aber wichtig ist, dass du Gott deine Sünden bekennst. Und nicht nur Ohrenbeichte in der katholischen Kirche. Gott die Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Er vergibt unsere Sünden. Das ist Gebetserhörung. Der Zöllner wurde gerechtfertigt und ging nach Hause. Das Wort Gottes bürgt dafür, dass uns die Sünden vergeben wurden, dass wir nicht zweifeln müssen. Und so gilt es in alle anderen Bereiche des Glaubens. Jeder Christ, der sich dem Wort Gottes anvertraut, das Wort Gottes, sich am Wort Gottes hält, der wird es erleben. Mein Taufspruch ist ja komisch. Also der Pastor weiß ja nicht, was er sich gedacht hat. Wahrscheinlich hat er ganz schnell die Bibel aufgeschlagen und einfach reingeschrieben, was. Da hieß es, oder heißt es, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält am Wort Gottes? Verstehst du, ich war ein junger Bursche, war der Jüngste, der da getauft wurde. Und wie wird ein Jüngling seinen Weg gehen, wenn er sich hält am Wort Gottes? Und ich erlebe es mehr und mehr. Ich gehe nicht falsch, ich mache Fehler, aber meine Fehler sind auch von Gott geplant, von Gott zubereitet. Und ich werde nicht falsch gehen und Fehler gehen, wenn ich mich halte an Gottes Wort. Weißt du, du kannst Gott vertrauen. Halte dich an Gottes Wort und du wirst dein tägliches Brot bekommen. Und es wäre falsch, wenn der Herr dich nicht versorgen würde. Ich trachte nach dem Reich Gottes. Das ist mein Lebenselement. Und darum sorge ich auch nicht, was ich werde morgen anziehen, wie wird es morgen weitergehen. Es kommt genauso, wie Gott es will. Und das, was ich brauche, es kommt. Das, was ich bedarf. Darum bete ich auch im Willen Gottes und ohne groß nachzudenken, was ist dein Wille? Genauso wie ich damals, als meine Frau vor Jahren da sagte, ich gehe nach Hause. Ich habe mit Gott gerungen, mit Gott gekämpft, vor Gott geweint. Aber ich denke, Gott hört Gebet und er hat mein Gebet erhört. Und wir haben noch schöne Zeit gehabt. Und weißt du, auch wenn ich nicht mehr viel mit ihr anstellen konnte, aber wir haben die Zeit genossen und es war eine gute Zeit. Und ich bin Gott dankbar für diese Zeit, dass wir sie gehabt haben, oder ich sie gehabt habe. Die Bibel selbst ist für mich die Offenbarung Gottes. Und die Bibel selbst zeigt uns und sagt uns, was richtig und was falsch ist, was Gott ehrt und nicht ehrt. Ich möchte Gott die Ehre geben in allen Dingen. Und ich vertraue dem Herrn, dass er alles gut macht. Halte dich an das Wort Gottes und du wirst nicht fehlgehen. Und dann hör auf, geistlicher Fanatiker zu sein. Oder ein Extremist oder Gefühlsdusseler. Weißt du, bleib ganz normal, ein Bürger, ein Mensch, ein Christ, ganz natürlich, aus Fleisch und Blut. Weißt du, du musst nicht immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille, was ist dein Wille? Sein Wille ist, dass du da bist und dass du das Optimalste aus deinem Leben machst. Wenn du deine Bibel kennst und den Heiligen Geist hast, wird der Heilige Geist dich in alle Wahrheit leiten. Das ist ganz normal. Welcher der Geist Gottes führt und leitet, die sind Gottes Kinder. Und Martin Luther übersetzt manchmal ganz komisch diese Stelle, aber es hat auch was auf sich. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also der Geist Gottes führt nicht nur, leitet nicht nur, sondern manchmal treibt er uns auch. Der Wille Gottes ist vom Heiligen Geist in der Bibel schon längst offenbart, denn die Bibel ist durch den Heiligen Geist eingegeben worden und kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Deshalb, wenn du die Bibel liest und ernst nimmst, bist du im Willen Gottes. Tust den Willen Gottes, betest auch im Willen Gottes. Und das, was man schwarz auf weiß hat, da muss man Gott nicht mehr groß fragen. Er ist ein Tröster, er bestätigt dich, er hilft dir, deine Entscheidungen auszuführen, hilft deiner Schwachheit. Das ist der Heilige Geist. Und das ist mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Er hilft uns, zu unseren Entscheidungen zu stehen, auch wenn es manchmal hart ergeht. Ich mag die fleischlichen Christen nicht. Weißt du, die kennen ihre Bibel nicht. Und die lassen sich vom Wort Gottes nicht sagen. Und das ist etwas Furchtbares. Da kam das Gericht Gottes, da kam sogar die Sintflut. Und die Menschen ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Deshalb sind sie ertrunken und dahingerafft. weil sie sich nichts mehr sagen ließen. Es ist so wichtig, wir sollen uns vom Heiligen Geist sagen lassen. Und ein Punkt ist, das Empfangen ist die Antwort auf das Gebet. Das Empfangen. Du lässt dir was sagen und du hörst die Stimme Gottes. Bruder Hedgecock wird am Sonntag kommen und er wird Sonntagabend darüber sprechen. Höre die Stimme Gottes. Höre die Stimme Gottes. Und dann hast du Glaubensgewissheit. In Johannes 14, Vers 13 sagt der Herr Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Stell dir schon mal vor, immer wieder das Gleiche. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater im Himmel verherrlicht werde. Und was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nicht nur der Vater, sondern auch der Herr Jesus Christus. Und es ist so klar, wie der Tag. Und ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, wenn wir beten, er hört uns, der Vater hört uns und der Herr Jesus Christus selbst. Und er sagt, ich will das tun, was ihr bittet. Deshalb ist so wichtig, lass nichts in deine Gedanken rein, das dich von Gott trennt. Weißt du, Stolz oder Neid oder Zweifel, bleibe vor Gott stehen und sagen, Herr, ich habe mit dir gesprochen. Und was ich im Licht gesehen habe, im Licht gehört habe, am Tag gehört habe, das werde ich nicht bezweifeln, wenn dann dunkle Stunden kommen. Wenn du nicht glaubst, dass Gott das und jenes tun kann, was er dir versprochen hat, dann hör doch auf zu beten. Das ist Unsinn, das ist Zeitverschwendung. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Wenn wir nicht glauben, dass Gott das tun kann, dass bei Gott nichts unmöglich ist, dann beleidigen wir Gott. Sage nicht im Namen Jesu, wenn du nicht glaubst, wenn du zweifelst. Oder sag nicht Amen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. Wenn du nach dem Gebet Amen sagst, dann sagst du, so sei es, was ich gebeten habe, was ich dir gesagt habe, Gott, so soll es sein. Amen. Und manchmal sagt Jesus schon ganz am Anfang, Amen, Amen, ich sage euch, wahrlich, wahrlich. Du betest nur dann im Willen Gottes und wenn du deinen Willen Gott abgegeben hast. Nur dann. Und nicht mehr an deine Vorstellungen. Weißt du, du hast dich abgegeben, du hast dich ausgeliefert, du hast dich in die Hände Gottes fallen lassen, du hast deinen Geist in seine Hände gelegt. Nicht, dass du gestorben bist, sondern du hast deinen Geist ganz bewusst in seine Hände gelegt. Und dann wartest du auf die Antwort, seine Antwort. Weißt du, viele Christen haben nur Monolog. Sie reden mit Gott, plappern wie die Heiden, erzählen so viel. Aber Gott will Dialog. Er will mit uns kommunizieren. So, behaupte nicht, die Antwort Gottes zu haben, bevor du nicht bekommen hast. Also, ich erzähle keine Gebetserhörung. Du, ich habe das und das erlebt. Schon, ich habe noch gar nicht, ich habe gebeten. Verstehst du, aber ich habe noch nicht bekommen. Ich bin geheilt. Aber wo ist da die Bestätigung vom Arzt, dass du geheilt bist oder dass du gesund bist? Wir müssen zuerst mal ganz konkrete Antwort haben und nicht irgendwie was erzählen, was nicht ist. Viele Christen geben gleich Zeugnis nach dem Gebet. Ich bin geheilt. Das ist Schizophrenie. Das ist Verrücktheit. Wir sollten warten, bis das geschieht. Bis Wasser sich in Wein verwandelt hat. Da gibt es noch ein paar Stufen dazwischen. Bitten ist etwas und empfangen ist etwas anderes. Deshalb bete wie der Jakob, so lange bis du gesegnet wirst. Vater, ich lass dich nicht, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Bis Gott dir geantwortet hat, bete so lange, bis Gott dich berührt hat. Bleib an der Sache dran, bis was passiert, bis du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast. Dein Gebet ist erhört, Matthäus. Verstehst? Und dann kannst du weitermachen. Das kann sein nach 5 Minuten, habe ich vorhin gesagt, aber es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Beten ist auf die Antwort Gottes warten und Antwort Gottes suchen und die Antwort Gottes auch bekommen. Ist anzuklopfen, bis die Tür aufgeht, bis jemand sagt, hallo, kommen Sie rein, herzlich willkommen, was wollen Sie? Gebet ist bitten und die Erhöhung des Gebetes ist, dass du bekommst. So lang, bis du das bekommst, was du dir gewünscht hast. Weißt du, das ist nämlich Antwort auf das Gebet. Und so beten vom Ziel her. Ich habe mir etwas angewöhnt, vom Ziel zu beten, als wenn ich schon das hätte, als wenn es schon da wäre, als wenn es schon erfüllt worden wäre. Vater, ich danke dir, ich werde bei dir im Himmel sein und ich werde mit Christus regieren. Vom Ziel her. und ich wissen, es ist schon da. Echte Beter überwinden Raum und Zeit. Wie betet man erhörlich? Jakob kämpfte mit dem Engel eine ganze Nacht, bis er siegte. Und wir müssen auch, Geschwister, wieder zu den alten Pfingstlerglauben kommen, durchbeten. Durchbeten und nochmals durchbeten. Bis wir so sicher sind, ich hab's. Es gehört mir. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und in 1. Mose 32, Vers 26 lese ich, das Gelenk der Hüfte Jakobs ward über dem Ringen verrenkt. Es verrenkte sich. Und Jakob hörte nicht vorher auf, bis der Engel ihn segnete. Er hielt, krallte sich an ihm fest. Er weinte. Steht sogar in der Bibel, er weinte. Seine Gefühle waren ergriffen, er war innerlich bewegt. Und man weint, wenn man Schmerzen hat. Man weint, wenn man Not hat. Wenn es einem wirklich ernst ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verstehst du? Jakob hatte auch Grund zum Weinen. Denn es ging um seine Existenz. Und Geschwister, wenn wir beten, es geht um unsere Existenz. Um unser Überleben. Um unser, ja, dass wir das Ziel erreichen. Und da ist so vieles im Leben Jakobs passiert. Seine Mutter Rebekka war schuld, dass Jakob den blinden Vater betrog. Die Rebekka hat alles eingeleitet und eingefädelt. Die Rebekka war, weißt, und ihn angehalten hat. Dein Bruder, beeil dich ganz schnell, bring das Wildbrett zu deinem Vater. Und er weint vor Gott. Das ist mein ernstes Anliegen. Und deshalb heißt auch in der Bibel, das ernstliche Gebet vermag viel. Gott erhörte den Cornelius, sein Gebet, Apostelgeschichte 10, Vers 31. Und der Engel sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört. Deine Almosen und Opfer haben meine Aufmerksamkeit erregt. Und die Aufmerksamkeit Gottes. Das Gebet ist der Mantel der Gläubigen. Gott achtet auf den Beter, auf sein Herz, auf seine innere Einstellung. Und jetzt will ich noch ganz schnell, nur ganz schnell was sagen. Herzlose Beter, geizige Beter bekommen nichts von Gott, sondern Menschen, die ein Herz haben. Denn Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und in der Bibel heißt es, Jesaja 58, Vers 10, öffne den Hungrigen dein Herz, hilf denen, die in Not sind, und dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten, und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag. Gib den Hungrigen Brot durch Barmherzigkeit, Liebe, Herzlichkeit, Freundlichkeit, ja, Liebenswürdigkeit, bekommst du Gott viel näher. Das beschleunigt, das pusht dich. Setz dich für andere Menschen ein. Und deshalb, einer der nächsten Themen werden sein, Fürbitte, bete für andere. Als Hiob anfing, für seine Freunde zu beten, wendete Gott sein Schicksal. Setz dich für andere ein, hilf anderen, dann hilft auch Gott. Nicht hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Nein, hilf anderen, möchte diesen Spruch umwandeln. Hilf anderen, dann hilft auch Gott. Wenn du anderen hilfst, segne und du wirst gesegnet. Konzentriere dich nicht nur auf deine Situation. Fang an, andere zu lieben, für andere zu sorgen, für andere da zu sein, anderen das Brot zu brechen. Barmherzige Menschen bekommen Gehör bei Gott, hartherzige dagegen nichts. Weißt du, Gott schaut auf das Herz, ob du ein Herz für die Schwachen, für die Kranken, für die Armen, für die Mühseligen hast, ob du Mitleid hast, ob du Erbarmen hast. Gott sieht darauf und achtet darauf. Und das ist ihm ganz arg wichtig. So wie du andere behandelst. Wie heißt es in der Bibel? Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Und das, um das geht es hier. Warum? Viele beten und erwarten nichts. Und sie tun auch nichts. Denn wie empfange ich das? Cornelius, dein Gebet ist erhört. Weißt, nur erhörte Gebete geben einen Mut und machen einen glücklich, machen einen fröhlich. Sprüche Kapitel 13, Vers 12 noch. Langes Warten macht das Herz krank. Langes Warten macht das Herz krank. Aber ein erfüllter Wunsch gibt ihm neues Leben. Ein erfüllter Wunsch. Und Gott will deine Wünsche erfüllen. Das Gebet eines bewährten Menschen, eines aufrichtigen Menschen vermag viel. Jakob war ein Bewährter, hat 21 Jahre sich bewährt dort beim Laban. Er diente treu und dann berührte Gott ihn und segnete ihn und wandelte sein Schicksal. Hiob betete und Gott wandelte auch sein Schicksal, als er für seine Freunde betete. Gottes Kraft ist eben nur in der Schwachheit mächtig. Weißt du, lass dich in Gottes Hand fallen und du bekommst die Antwort, so wie Jakob und alle anderen. Weißt du, und die Antwort ist erst die Erhörung der Gebete. Vater, ich danke dir, dass du unser Gebet hörst, dass du ein guter Vater bist, dass du unser Freund bist und dass wir dich bitten dürfen. Das, was wir von dir erbitten, das wirst du auch tun. Herr, ich möchte meine Geschwister ermutigen, Großes von einem großen, mächtigen Gott zu erwarten und auch zu empfangen. Segne meine Geschwister, wo sie auch sind und was sie brauchen. Belebe du dein Wort und belebe die Herzen, Herr Jesus. Gib ein liebes Herz, liebe Herzen, offene Herzen, barmherzige Herzen, damit auch du sagen kannst, wie zum Cornelius, ich habe dein Gebet erhört. Herr, wir brauchen erhörte Gebete und mehr nicht und nicht weniger. Wir brauchen erhörte Gebete. Danke, Herr Jesus, für diesen Abend. Amen.